Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Bibelstunde im neuen Jahr. Der jüngste Gast ist heute der Timo mit 7 Jahren. Und jetzt habe ich überlegt, wer der älteste Gast ist. Darf ich mal fragen, ist jemand über 90? Nein. Also 89, 88, 87, 86. Also eine Spannbreite von 7 und 86 Jahren. Das ist doch ein wunderbares Beisammensein. Der Wochenspruch heißt, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Und das Gute ist, dass dieser Spruch nicht nur für die kommende Woche gilt, sondern immer. Gnade um Gnade. Timo, das heißt so viel, wir kriegen von Gott alles geschenkt, was wir brauchen, aber nicht immer das, was wir uns wünschen. Aber wenn uns was fehlt, dürfen wir es Gott jederzeit sagen. Ich gebe noch bekannt, nach der Bibelstunde können Sie sich gerne ein persönliches Jahreslos holen. Die Geburtstagskinder vom Dezember mögen doch bitte einen Extragruß mitnehmen. Und Sie bekommen eine ganz wichtige Zusammenfassung, wenn Sie möchten. So sieht das aus, was ausliegt, weil es geht nun mal wieder um die Liebe. Und das ist immer so ein Lernprogramm und dachte, das könnten wir ja miteinander einüben. Dann ist heute Abend Lobpreisabend um 18.30 Uhr hier im Saal. Damit wird die Allianz Gebetswoche eingeleitet. Und Sie sind herzlich dazu eingeladen. Nächsten Sonntag ist Bibelstunde mit Bernd Lutz. Er gehört zu den Coworkers und war ja schon 2 Mal dabei. Und am 28.01. ist wieder zum ersten Mal Atempause und Flyer dazu gibt es vorne an der Prospektwand. Also ich höre mich hier zischen. Wie ist es? Ist okay? Gut. Und sonst immer melden, also Sie sollen ja nicht Qualen erleiden in der Bibelstunde wegen dem Hören. Wir wollen jetzt Gott loben miteinander mit dem Lied 366 im grünen Liederbuch, Lobpreiset unseren Gott. Miteinander wollen wir jetzt aus dem Psalm 63 lesen und beten. Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Güte ist besser als das Leben. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, so will ich dich preisen mein Leben lang. Im Gebet will ich meine Hände zu dir erheben und deinen Namen rühmen. Deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele wie ein Festmahl. Mit meinem Mund will ich dich loben. Ja, über meine Lippen kommt großer Jubel. Nachts auf meinem Lager denke ich an dich. Stundenlang sinne ich über dich nach. So viele Male hast du mir geholfen und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir und deine Hand hält mich fest. Seit 14 Tagen leben wir nun im Jahr 2024. Und seit 14 Tagen erinnert uns die Jahreslosung: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Hat sich etwas geändert in diesen 14 Tagen bei Ihnen? Oder geht es Ihnen so, wie Cornelius Kuttler es formuliert: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Große Worte sind das, vielleicht zu groß für mich. Wie oft scheitere ich an mir selbst, werde meinem eigenen Anspruch nicht gerecht. Ich liebe nicht, sondern bin gleichgültig. Ich gehe nicht auf andere zu, sondern ziehe mich ängstlich zurück. Ich verzeihe nicht, sondern bin gefangen in dem, was war. Eigentlich sind das Worte, die wir doch alle irgendwie unterschreiben können. So ist es. Und dann dieser Anspruch Gottes. Wie gehen wir damit um in diesem Jahr und in den restlichen 352 Tagen? Ich möchte mit uns beten, ein Gebet von Dag Hammarskjöld. Herr, gib mir einen reinen Sinn, dass ich dich sehe, einen demütigen Sinn, dass ich dich höre, einen liebenden Sinn, dass ich dir diene, und einen gläubigen Sinn, dass ich in dir bleibe. Amen. Bei der Vorbereitung kam mir ein Lied von Werner Hoffmann in den Sinn. Das heißt: Hier ist Liebe. Und das gab mir auch den Impuls, dass wir die Jahreslosung einmal uns von dieser Seite nähern wollen. Hier ist Liebe. Schauen wir uns dabei ein paar Begegnungen an, die Jesus mit den Menschen hatte. Jesus ist ja die Gottesliebe in Person, griechisch die Agape. Und in unserer Jahreslosung wird genau dieses Wort benutzt, bei dem Wort Liebe. Es geht dabei um die bedingungslose Annahme. Doch hören wir uns zunächst einmal das Lied an. Jesus sieht mit Liebe. Wir werden zunächst an die Geschichte aus Markus 2 erinnert. Vier Männer schleppen einen Gelähmten heran und decken das Dach ab, während Jesus im Haus predigt. Das müssten wir uns mal vorstellen. Da ist jemand oben und dann rieselt der Staub auf sie herunter. Oder Beton. Eine staubige Unterbrechung. Gott redet und der Staub rieselt. Ich kann mir vorstellen, dass da durchaus empörte Blicke zur Decke gehen und Unmutsäußerungen die Runde machen. Unverschämtheit, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Unverschämte Störung. Wo ist der Hausbesitzer? Wo bleibt die Polizei? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zum Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Stellen wir uns vor, wir wären unter diesen Zuhörern. Was hätten wir gesehen? Keinen Glauben. Die Störung, die Zerstörung. Jesus aber sieht mit Liebe. Er sieht Glauben. Er sieht ein großes Vertrauen in seine Möglichkeiten. Vermutlich war es der Glaube der Männer und nicht speziell der Glaube des Gelähmten, sonst hätte es geheißen, als Jesus seinen Glauben sah. Gottes Liebe sieht die Motive. Die Sehnsucht, das Vertrauen. Gottes Liebe sieht unsere Motive, unsere Sehnsucht, unser Vertrauen. Jesus schaut hier jeden Einzelnen liebevoll an, jetzt. Im Liebesblick unseres Gottes steckt sehr viel Barmherzigkeit, sehr viel Freundlichkeit, sehr viel Gnade. Und Jesus antwortet auf ihr, auf mein Vertrauen in seine Möglichkeiten. Liebe sieht nämlich die eigentliche Not, das, was tief verborgen ist. Auf den Glauben der Männer antwortet die Liebe Gottes mit: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus redet den Sünder an mit: Mein Sohn. Er hat ja einen wildfremden Menschen vor sich, einen Erwachsenen. Ausleger vermuten, dass er ihn so anredet, weil er zum Volk Israel gehört. Jesus bestätigt seine Zugehörigkeit zum Volk trotz seiner Sünde. Vielleicht war die Schuld für den Gelähmten eine größere Not als die Krankheit. Und seine Schuld war jedenfalls eine große Not für Jesus, denn sie trennte den Mann vom lebendigen Gott. Und indem Jesus ihm die Vergebung zuspricht, ist ihm vergeben. Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist Gottes Liebe pur. Nichts steht mehr zwischen mir und dir und dem heiligen Gott. Gott unterstreicht es selbst in Jesaja 43, 1, in dem bekannten Vers, den ich uns zusprechen möchte: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, oder du gehörst zu mir. Das gilt jetzt auch. Jeder, der es möchte, geliebt, erlöst, zugehörig zur Familie Gottes. Gottes Liebe lädt uns ein in seine weltweite Familie. Denn Zugehörigkeit ist die größte Sehnsucht eines jeden Menschen. Dafür verkauft mancher seine Seele. An Klicken, an Gruppierungen, die versklaven und nicht befreien, die der Lüge dienen und nicht der Wahrheit. Und mal ehrlich, wie oft haben wir geschwiegen, wenn wir den Mund aufmachen sollten, nur damit wir weiterhin zu einer Gruppe gehören und nicht ausgegrenzt werden. Wir wissen, Gott hat alles getan, damit wir wieder zu ihm zu gehören. Und von diesem Liebesopfer auf Golgatha leben wir. Daran hängen unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auch 2024. Denn wir werden ja immer wieder schuldig an Gott, an unseren Mitmenschen, auch an uns selbst. Vergebung ist wichtiger als Gesundheit. Ich denke, das macht Jesus hier deutlich. Gesundheit ist auch wichtig. Denn einige Augenblicke später spricht Jesus zum Zeichen seiner göttlichen Vollmacht: Steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wir sind Gott sehr dankbar, wenn wir gesund sind oder einigermaßen gesund. Aber es ist nicht das Wichtigste. Auch nicht das Zeichen der Liebe Gottes. Das bezeugt eine äthiopische Christin mit ihrem Leben. Worke hat schwere Verfolgung erlebt. Sie hat sich vom Islam abgewandt und ist Jesus Christus nachgefolgt. Schon als Kind kam sie in Berührung mit Christen und das hat sie nicht mehr losgelassen, auch als sie geheiratet hat. Sie musste einen muslimischen Mann heiraten, mit ihm in ein anderes Land ziehen. Und als der Mann gestorben ist, da schreibt sie: Nachdem mein Mann gestorben war, beschloss ich, Jesus Christus anzunehmen. Und sie fand Kontakt zu Christen und schloss sich einer Gemeinde an. Als die Angehörigen ihres Mannes davon hörten, nahmen sie ihr alles weg. Und Worke wurde mit ihren Kindern aus dem Haus geworfen. Sie nannten mich wertlos, eine Ungläubige. Sie sagten mir, dass niemand mich liebe und dass ich nirgendwo hingehen könne. Als Straßenverkäuferin versucht sie dann, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, auch mit Hilfe von Mitchristen. Und dann im Jahr 2016 üben extremistisch gesinnte Muslime Rache für Workes Abwendung vom Islam. Sie haben, ohne dass sie es wusste, Benzin in ihre Wohnung verstreut, und als sie Feuer machen wollte, gingen dann die Flammen hoch. Workes Sohn starb in den Flammen, sie selbst erlitt Verbrennungen dritten Grades am ganzen Körper. 3 Monate lang blieb sie ohne Bewusstsein auf der Intensivstation. Und dann wachte sie eines Tages auf, nachdem sie Jesus im Traum gesehen hatte. Er sagte: "Steh auf, Worke." Die Ärzte waren fassungslos. Zwar hatte Worke den Anschlag überlebt, doch mit schwerwiegenden Folgen. Sie hat schmerzhafte Narben an Gesicht und Körper und berichtet: "Der Vorfall hat mich sehr stark beeinträchtigt. Ich kämpfe mit Gedächtnisverlust und vergesse ständig etwas. Derzeit nehme ich Medikamente gegen diese Auswirkungen. Wenn ich zu traurig bin, lese ich in der Bibel. Wenn ich die Geschichte von Hiob lese, hilft mir das, mit meinem Leid zurechtzukommen. Ich vertraue darauf, dass Gott mich durchbringt." Jesus sagte zu ihr: "Steh auf." Aber Worke erlebte nicht wie der Gelähmte eine umfangreiche Heilung. Mit ihren Narben, mit ihren Einschränkungen, mit ihren seelischen Verletzungen muss sie weiterleben. Und doch ist Jesus da, stärkt sie, gibt ihr Kraft, tröstet sie. Jesus weiß genau, was er jedem Einzelnen von uns zumuten kann. Das Leid in welcher Form auch immer verschlägt uns oft die Sprache und macht uns hilflos. Aber Jesus nicht. Wenn er das Leid in ein Leben einordnet, dann muss es denen, die ihn lieb haben, zum Besten dienen. Seine Liebe ist stark wie der Tod, überwindet den Tod, trägt hindurch, weil er Auferstehung und Leben ist. Und wir merken, Gottes Liebe hat oft so ganz gar nichts mit dem zu tun, was wir uns unter Liebe vorstellen. Und doch wollen wir uns wie Worke oder wie Hiob an diesem Gott in seiner Liebe klammern, wenn wir in leidvolle Wege geführt werden. Diese Liebe will uns nicht loslassen, denn sie trägt alles, glaubt alles und hofft alles. Was haben wir mit dieser Geschichte begriffen? Liebe ist, wenn ich wie die Männer, die den Gelähmten zu Jesus brachten, meine Mitmenschen zu Jesus bringe, im Gebet, im Zeugnis, in der helfenden Tat der Liebe. Dort und nur dort bei Jesus wird die tiefste Sehnsucht eines jeden Menschen, die Sehnsucht nach ewiger Zugehörigkeit zu Gott, gestillt. Nur Gott kann Schuld vergeben und uns zu seinen Kindern machen. Und nur Gott gibt uns eine sichere Zukunft und eine lebendige Hoffnung, trotz Leid und im Leid. Wir wollen jetzt miteinander singen: "Du sollst nicht müde werden." Damit meine ich jetzt nicht die Mittagsmüdigkeit. Strophen 1 bis 3 aus dem Grünen Liederbuch, Nummer 362. 362, die Strophen 1 bis 3. In unserer zweiten Geschichte geht es ums Hören. Jesus hört mit Liebe. Die Geschichte vom blinden Bartimäus. Da ist ein Bettler, der nach dem Erbarmen Gottes schreit. Er lässt sich nicht einschüchtern. Eine lärmende Menschenmenge ist um Jesus. Da stört die täglich bettelnde Not im Staub der Straße. Sei still. Stör uns nicht in unserer Begeisterung für Jesus. Stör uns nicht. Aber Bartimäus stört. Das Leid stört unsere Begeisterung. Lautstark ruft er: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wer an Gottes Erbarmen appelliert, bleibt nie ungehört. Denn wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Interessant ist, dass Jesus fragt: Was möchtest du von mir? Es war doch offensichtlich, was der Blinde will. Aber so ist Gottes Liebe auch zu uns. Sie fragt: Was willst du? Was möchtest du? Tja, wenn wir jetzt Zeit hätten, könnte man so jedem ansagen, was man jetzt von Gott möchte. Was ist Ihr Wunsch? Vielleicht fallen Ihnen zunächst Dinge des täglichen Lebens ein. Oder Sie denken an existenzielle Nöte, die Sie gerade durchmachen. Viele Wünsche im neuen Jahr wird Jesus uns erfüllen. Und eigentlich sollten wir am Ende des Jahres uns austauschen, wie wunderbar wir Gottes Wunscherfüllung erlebt haben. Aber wenn man so über die eigenen Wünsche nachdenkt, kann es sein, dass aus der Seelentiefe manchmal ganz andere Wünsche aufsteigen, nämlich Frieden mit Gott, ihn besser kennenlernen wollen oder dass der unmögliche Nachbar endlich Jesus kennenlernt, Versöhnung mit den Geschwistern. Und wenn wir noch weiter fragen, dann kann es sein, dass noch ein ganz anderer Wunsch auftaucht, als wir zunächst vordergründig meinen, nämlich, dass wir auf einmal anfangen zu fragen: Herr, was wünschst du dir eigentlich von mir? Denn wenn wir sagen: Herr, ich hab dich lieb, dann ist das eine wichtige Frage. Was wünschst du dir von mir? Ich mache einen kleinen Schlenker zu Psalm 37, Vers 4. Da heißt es: Hab deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich persönlich hatte mit diesem Vers immer wieder Schwierigkeiten, weil Gott mir gar nicht so oft gegeben hat, was mein Herz wünscht. Und ich hatte Lust auf Gott. Also habe ich meine verstorbenen Brüder gefragt, die bei mir im Regal stehen, Kommentare, und mich da dann kundig gemacht. Und dann habe ich begriffen: Ah ja, es geht also darum, wenn ich Lust an Gott habe, dann geht es nicht um diese vordergründige Lust, ich habe Lust, spazieren zu gehen oder so, sondern das ist so ein Beziehungswunsch. Ah, ich freue mich an Gott. Also so, wie Sie sich an Ihrer Ehefrau und Ihrem Ehemann freuen oder an einer Freundin oder an einer Mitschwester. Wow, ich freue mich an Gott. Mensch, bin ich froh, dass der da ist. Ich habe Lust auf ihn. So richtig eine tiefe, tiefe Freude. Und wenn man sich an dem anderen freut, dann sagt man nicht zuerst: Jetzt erfüll du mir mal meinen Wunsch, sondern dann ist der erste Wunsch: Ich möchte dir deinen Wunsch erfüllen. Wenn man sich am anderen freut, möchte man dem anderen auch Freude bereiten. Also, wenn wir Lust an Gott haben, haben mir meine Brüder erklärt, wenn wir Lust an Gott haben, dann haben wir ganz tief den Wunsch, dass wir dasselbe wollen, was Gott auch will. Eigentlich nichts anderes als: Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden und auch bei mir. Soweit mal. Ich habe dann die Gertrud von Helfter mal gelesen. Das war eine der bekanntesten Theologinnen im Spätmittelalter und sie verfasste viele Schriften und unter anderem hat sie folgendes Gebet geschrieben: Gott, mein Gott, du allein bist wunderbar und herrlich, du allein groß und liebenswert, allein angenehm und liebenswürdig, allein schön und anmutig, allein glänzend und voller Wonnen, so bedeutend und von solcher Art, dass in aller Herrlichkeit des Himmels und der Erde nichts gefunden wird, was dir gleicht. Dein wunderbares Licht ist in meinem Herzen liebenswerter als aller Ruhm, denn es vermag allein meinen Geist zu erfreuen und den Ekel dieses Lebens in Jubel und Freude zu verwandeln. Das ist Lust am Herrn haben. Auch von Zachäus heißt es, er folgte Jesus nach. Auch er hatte Lust auf Jesus, nachdem er ihn gesehen hat. Und das ist die Antwort auf die Liebe Gottes, die der Sehende gibt. So sind wir auch eingeladen, im neuen Jahr Jesus nachzufolgen mit der Bitte, schenk mir sehende Augen, offene Ohren für deine Liebe und die Fähigkeit zu sehen und zu hören, was mein Mitmensch braucht. Ein Vers ist mir in der Geschichte noch wichtig geworden. Da heißt es, Jesus stand still. Es gibt ja sehr aktive und schnelle Menschen. Und auch, das habe ich im Laufe meines Lebens hier bei den Schwaben gelernt, schafft man immer. Gell? Als ich in Königsbronn war, habe ich mich gewundert, dass die Frauen immer mit einer Schürze rumliefen. Sie wollten damit sagen, wir sind am Schaffen. Und das ist lobenswert. Ich bin dankbar für den unermüdlichen Einsatz vieler, auch für die schnelle Auffassungsgabe, die habe ich nicht so, und auch für die praktischen Begabungen. Aber das möchte ich den Schnellen, aber auch uns allen ans Herz legen. Jesus steht still. Und wenn Jesus sich das leistet, haben wir es doch erst recht nötig. Denn wir können nicht im Vorübergehen oder Laufen unseren Mitmenschen gerecht werden. Wir brauchen es selbst, diese Unterbrechung im Lauf des Alltäglichen, die unbequeme Störung, damit wir uns darauf besinnen, was bei Gott wirklich zählt. Nicht die Leistung, sondern die Liebe, die stillstehen kann, obwohl es so viel Wichtiges wirklich zu tun gibt. Liebe steht still für den Einzelnen, der mich jetzt braucht. Denn nicht immer ist der unermüdliche Einsatz für Jesus ein Zeichen von Liebe. Aber hier muss sich jeder selbst prüfen. Was lernen wir? Liebe ist, wenn ich mich weder durch andere noch durch meine Zweifeln davon abhalten lasse, Jesus meine Wünsche zu sagen, auch die, die tief in mir verborgen sind. Und Liebe ist, wenn ich wie Jesus sehe und höre, was meine Mitmenschen brauchen und mir Zeit für sie nehme. Und bevor wir jetzt zur dritten Geschichte kommen, bitte ich um einen Moment der Stille für Sie. Überlegen Sie sich, was wünschen Sie sich, wenn Jesus Sie fragt, was möchtest du von mir? Was willst du? Kommen wir zu der dritten Geschichte. Jesus schreibt aus Liebe. Es geht um die Ehebrecherin. Ich kenne keine andere Stelle in der Bibel, in der Jesus schreibt. Die Frommen klagen an und Jesus schreibt auf die Erde. Den Anklägern ging es nicht um das Gesetz, sie wollten Jesus als Gesetzesbrecher überführen. Tatsache war trotzdem, die Frau hatte die Ehe gebrochen. Aber wo blieb der männliche Ehebrecher? Josef hatte damals zu Potiphas Frau gesagt, wie kann ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Hier war das Unrecht gegenüber Gott und ihrem Ehemann geschehen. Bei vielen in unserer Gesellschaft ist das heute kein Grund, sich schuldig zu fühlen, doch möchte ich darauf nicht näher eingehen. Mich verblüfft immer wieder, wie so ganz anders Jesus handelt, als wir es erwartet. Er sagt nichts, jedenfalls zunächst nichts, er schreibt mit dem Finger auf die Erde. Ich stelle mir vor, wie wir manches Mal über andere reden, sie beurteilen und verurteilen und Jesus ist dabei und schreibt auf die Erde. Der Tratsch ist meines Erachtens eine zerstörende Sünde, die wir viel zu leicht nehmen, ohne zu bedenken, dass wir schuldig werden. Und Jesus hört unsere Anklagen und er schweigt und schreibt. In der Bergpredigt spricht er deutliche Worte. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du selbst einen Balken im Auge, du Heuchler. Entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Und an anderer Stelle sagt er, ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Wir müssen uns also vor Gott für unser Reden und Handeln verantworten, auch für unsere Versäumnisse. Es ist gut, sich daran zu erinnern, bevor wir den Mund aufmachen und diese Worte sehr ernst nehmen. Vielleicht schrieb Jesus deshalb in den Sand, weil er seine Zuschauer daran erinnern wollte, dass jeder von ihnen einmal vor dem himmlischen Richter stehen wird. Oder er will ihnen Bedenkzeit geben, über ihre Motive nachzudenken. In Jeremia 17 heißt es, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden, denn sie verlassen den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers. Vermutlich war das damals ein Ritual, mit dem Einzelne aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Man schrieb ihre Namen auf die Erde und zertrampelte sie und wischte sie aus als Demonstration, du gehörst nicht mehr zu uns. Und indem Jesus vor den Augen der Schriftgelehrten dies vollzieht, macht er ihnen klar, ihr selbst seid Abtrünnige. Ihr habt selber den Herrn verlassen. Und indem er dies schweigend tut, gibt er ihnen zugleich die Möglichkeit, innerlich umzukehren, bevor er sie öffentlich als Sünder bezeichnen muss. So Gerhard Mayer. Auf jeden Fall konfrontiert Jesus sie mit ihren eigenen Sünden, als er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ich habe vor längerer Zeit mir einen Stein gemalt, der ist bei mir vor der Haustür. Da steht drauf, Liebe lässt mich liegen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber wir sollen die Steine liegen lassen. Liebe lässt mich liegen. Denn wenn ich liebe, dann verurteile ich nicht. Dann richte ich auch nicht. Das will ich Gott überlassen. Und dieser Stein, der mahnt mich immer wieder, wenn ich in meine Wohnung gehe, dass ich manchmal Buße tun muss und sagen muss, oh Herr, was habe ich wieder geschwätzt? Es ist gut, manchmal sich so sichtbare Mahnmale irgendwo hinzulegen. Ich habe auch einen Splitter, einen ziemlich großen Splitter. Der ist immer in meinem Büro. Für einen Balken ist da kein Platz. Aber für den Splitter, der mich daran erinnert, zieh zuerst den Balken bei dir selbst raus. Und dann überleg in Liebe, wie du deiner Mitschwester oder mit wer auch immer helfen kannst. Wir können ja die Sünde anderer nur deshalb erkennen, weil sie in unserem eigenen Herzen ist. Und mit unserem Urteil über andere sprechen wir uns selbst das Urteil. Jesus spricht die Frau frei. Er hat als Einziger das Recht dazu. Die Schuldige ist nun wieder unschuldig, los von ihrer Schuld. Daran müssen wir auch denken, wenn wir anderen ihre Schuld nachtragen und vielleicht noch nach Jahren darüber reden, was der andere getan hat und wie schlimm derjenige ist. Trotzdem heißt Jesus das nicht gut. Er sagt ja, sündige hinfort nicht mehr. Was lernen wir? Liebe ist, wenn ich die Steine der Anklage liegen lasse und nicht verurteile. Wenn ich Jesus das Urteil über mich und andere ihm überlasse. Wenn ich vergebe, so wie Jesus mir vergibt und auch nicht nachtragend bin. Liebe ist, wenn ich mich weder durch andere noch durch meine Zweifel davon abhalten lasse, Jesus meine Wünsche zu sagen, auch die, die tief in mir verborgen sind. Und wenn ich wie Jesus sehe und höre, was meine Mitmenschen brauchen und mir Zeit für sie nehme. Liebe ist, wenn ich meine Mitmenschen zu Jesus bringe, sei es durch mein Zeugnis, durch Fürbitte, durch die helfenden Taten. Wenn ich meine Sehnsucht bei Gott und von Gott stillen lasse, zur Familie Gottes zu gehören, hat eine ewige Zukunft. Liebe ist, wenn ich mir meine Schulden von Jesus vergeben lasse und vor ihm wahrhaftig werde. Und wenn ich Gesundheit und Krankheit vertrauensvoll aus seiner Hand immer wieder annehmen lerne. Alles in Liebe. Cornelius Kuttler beendet seinen Text so: Dann sehe ich die Liebe, die Jesus Christus gelebt hat. Für mich mögen die Worte zu groß sein, aber nicht für ihn, weil uns in seiner Liebe Gott selbst begegnet. Diese Liebe ist stärker als Hass, sie überwindet Gräben, sie macht Wunden heil. Diese Liebe verändert auch mich. Es kommt darauf an, nicht meine Liebe zu leben, sondern seine, weil es seine Liebe ist, die mir Kraft gibt, aufzubrechen aus dem, was mich festhält und lähmt, aufzubrechen hin zu anderen, selbst zu dem, mit dem ich eigentlich fertig bin und selbst zu der ich nicht mehr in die Augen sehen kann. Seine Liebe hat die Kraft, verkrustete Herzen aufzubrechen. Nicht um große Worte geht es also, sondern um eine Liebe, die Leben verändert. Mit Worten von John Wesley möchte ich beten. Herr, lass in meinem Herzen nichts anderes wachsen als deine reine Liebe. Lass deine Liebe mich ganz ergreifen. Lass sie meine Freude, mein Reichtum und meine Erfüllung sein. Entferne alle falschen Leidenschaften aus meinem Herzen, all mein Tun, all meine Worte, all meine Gedanken sollen Liebe sein. Und wir beten weiter das Gebet unseres Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns von dem Bösen. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Miteinander singen wir einen Oldie, welch ein Freund ist unser Jesus, 314. 314, welch ein Freund ist unser Jesus.
Thank you.
Also ich lade Sie herzlich ein zu diesem Liebe-Lern-Programm, wenn Sie mögen. Und ich schlage Folgendes vor. Also innen drin ist nochmal alles kopiert, die Zusammenfassung. Nehmen Sie sich für eine Woche immer nur einen Punkt vor. Und den trainieren Sie mit Jesus zusammen. Einen Punkt. Und wenn der in der ersten Woche noch nicht geklappt hat, dann einfach noch, wir haben ja ein ganzes Jahr Zeit, zweite Woche, dritte Woche und so weiter. Und dann wollen wir doch mal gucken, was Jesus daraus macht in diesem Jahr. Also ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag und wir stellen uns noch unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.